Stellt euch eine typische deutsche Stadt vor, es könnte Münster sein, es lebt ein älteres Ehepaar dort, langjährige Gemeindeglieder. Sie sind dafür bekannt, dass sie gastfreundlich sind, aber nur in Anführungszeichen zu den richtigen Leuten, nämlich Leute aus der Gemeinde oder vielleicht mal Referenten, aber niemals Fremde, die sie kennenlernen. Eines Tages hat plötzlich diese Ehefrau den Eindruck, dass Gott ihr sagt, sie solle ihr Haus für Flüchtlinge öffnen. Und damit ist sie gar nicht einverstanden und das kann sie sich auch gar nicht vorstellen. Sagt, Herr, das kann ich nicht. Das sprengt meine Grenzen. Aber Gott lässt sie nicht in Ruhe und spricht mehrmals so, dass sie versteht, eigentlich soll sie das tun. Dann geht sie zu ihrem Ehemann und sagt, du, ich habe den Eindruck, wir sollen unser Haus für Flüchtlinge öffnen. Und überraschenderweise sagt ihr Mann, du, ich hatte genau den gleichen Eindruck, dass wir das tun sollen. Schweren Herzens machen sie sich auf zu so einer Flüchtlingsorganisation, bieten an, dass sie eine Familie aufnehmen können. Und eine syrische Familie mit kleinen Kindern, eine junge Familie, die geflohen ist, findet bei ihnen Unterkunft. Und sie bleiben auch relativ lang. Also Muslime, kein Deutsch, traumatisiert vom Krieg, leben in der Familie. Man kann sich vorstellen, Kulturschock auf beiden Seiten. Das war nicht einfach, genauso wie sie erwartet haben. Sprachbarrieren, Missverständnisse. Nach einer gewissen Zeit fragt sich das Ehepaar, haben wir vielleicht einen Fehler gemacht, dass wir unser Haus geöffnet haben für diese Leute. Aber über die Monate, durch gemeinsames Essen, durch Behördengänge, wo sie geholfen haben, durch das Spielen der Kinder, durch die Versuche der Gespräche am Tisch, sind sie ein Stück zusammengewachsen. Und dann nach 6 Monaten fragt die syrische Frau in gebrochenem Deutsch, warum helft ihr uns eigentlich? Und dann sagt die Frau, oder erzählen von Jesus, von seiner Liebe, von dem, was sie mit ihm erlebt haben und dass Jesus eben auch uns geboten hat, Fremde willkommen zu heißen. Daraufhin ist die Frau so angeregt oder so, dass sie mehr wissen will. Sie beginnt in der arabischen Bibel zu lesen, in arabischer Bibelübersetzung. Und sie stellt Fragen über den christlichen Glauben. Sie kommt das erste Mal mit in den Gottesdienst. Später kommt ihr Mann dazu. Ein Jahr später passiert es wirklich, dass beide Christen werden und feste Glieder in der Gemeinde werden. Und das deutsche Ehepaar denkt hinterher oder sagt sich, wir dachten, wir würden ihnen helfen. Aber im Gegenteil hat Gott unsere Grenzen erweitert, unsere Grenzen gesprengt. Wir werden heute eine ähnliche Situation erleben, dass Petrus etwas erlebt. Petrus wird heute erleben, dass in Kürze 3 Männer vor seiner Tür erscheinen. Ausländer, Römer, Heiden. Und bevor er die Tür fürs Evangelium öffnen kann, muss Gott im Hintergrund ganz viel tun. Und das geschieht heute in diesem Abschnitt. Gott bereitet beide vor, die Heiden wie den Juden, dass sie überhaupt miteinander ins Gespräch kommen können. Gott sprengt unsere Grenzen. Ich lese einmal den Text aus Apostelgeschichte 10, 1 bis 23. Der ist ein bisschen länger, aber ihr könnt hier mitlesen. Ich habe auch eine moderne Übersetzung genommen. Da heißt es, in Caesarea lebte ein Mann namens Cornelius. Er war Hauptmann der Truppe, die man die italische Kohorte nannte. Cornelius war ein frommer Mann, der mit seiner ganzen Hausgemeinschaft an den Gott Israels glaubte. Er half den Armen im Volk durch großzügige Gaben und betete regelmäßig zu Gott. Eines Nachmittags, ungefähr um die 9. Stunde, hatte Cornelius eine Erscheinung. Ganz deutlich sah er einen Engel Gottes. Der trat bei ihm ein und sagte, Cornelius. Erschrocken blickte Cornelius den Engel an und fragte, was willst du, Herr? Der Engel antwortete, Gott hat deine Gebete gehört und deine Gaben für die Armen gesehen. Sie sind zu ihm emporgestiegen wie Weihrauch. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe. Sie sollen einen gewissen Simon zu dir bitten, der auch Petrus genannt wird. Er ist zu Gast bei dem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Dann verließ ihn der Engel wieder, der mit ihm gesprochen hatte. Cornelius rief zwei seiner Diener und einen frommen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge. Er erklärte ihnen, was sie zu tun hatten und schickte sie nach Joppe. Es war am nächsten Tag um die sechste Stunde. Die Männer waren noch unterwegs, hatten Joppe aber schon fast erreicht. Petrus stieg auf das Dach, um zu beten. Da bekam er Hunger, es war um die Mittagszeit, und bat um etwas zu essen. Während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen. Daraus kam ein Behältnis herab. Es sah aus wie ein großes Leinentuch, das an seinen vier Ecken zur Erde hinuntergelassen wurde. Darin befanden sich alle möglichen Tierarten, Vierbeiner, Kriechtiere und Vögel. Eine Stimme sprach zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Aber Petrus erwiderte: Auf gar keinen Fall, Herr, denn ich habe noch nie etwas Unvorschriftsmäßiges oder Unreines gegessen. Da forderte ihn die Stimme ein zweites Mal auf und sagte: Was Gott rein gemacht hat, das sollst du nicht unrein nennen. Noch ein drittes Mal wurde Petrus aufgefordert. Gleich danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Petrus rätselte noch darüber, was die Erscheinung bedeuten sollte, die er gerade gehabt hatte. Da kamen die Männer an, die Cornelius gesandt hatte. Sie hatten sich bis zum Haus von Simon durchgefragt und standen jetzt am Tor. Lautstark erkundigten sie sich: Ist Simon, der auch Petrus genannt wird, hier zu Gast? Petrus grübelte immer noch über die Erscheinung. Da sagte der Heilige Geist zu ihm: Da sind drei Männer, die dich suchen. Steh auf, geh hinunter und mach dich mit ihnen auf den Weg. Du brauchst keine Bedenken zu haben, denn ich habe sie geschickt. Petrus ging hinunter und sagte zu den Männern: Ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Sie antworteten: Hauptmann Cornelius hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein Haus zu bitten. Er glaubt an den Gott Israels und lebt gerecht vor ihm. Beim ganzen jüdischen Volk genießt er hohes Ansehen. Er soll sich anhören, was du ihm zu sagen hast. Da ließ Petrus die Männer herein und nahm sie als Gäste auf. Am nächsten Morgen machte sich Petrus mit den Männern auf den Weg. Auch einige Brüder aus Joppe gingen mit. Das ist ein ganz spannender Text, weil im Hintergrund Gott, der Regisseur, alles schon organisiert, in die Wege leitet und die Leute zu der Zeit noch nichts von ahnen. Der erste Gedanke: Gott bereitet Suchende vor. Die erste Person, die uns begegnet, ist der Cornelius, römischer Hauptmann einer Kohorte. So eine römische Kohorte hatte zwischen 480 und 600 Soldaten. Also es war ein wichtiger Mann im römischen Militärapparat. Er kommt aus Caesarea, das war die Hauptstadt, in dem Gebiet, in der eben Pontius Pilatus regierte. Der wohnte nicht in Jerusalem, sondern in Caesarea. Und das war so eigentlich eine Militärstadt. Viele Soldaten leben dort. Für die Juden war allerdings Cornelius erstmal ein Heide, denn er gehörte ja zu der römischen Besatzungsmacht. Also der Cornelius hat es nicht leicht. Die Leute kamen mit ihm nicht ganz so gut zurecht. Er war eigentlich ein verhasster Fremdkörper im Land. Auf der anderen Seite wird berichtet, dass der Cornelius ein Gottesfürchtiger war. Der hatte genug vom Polytheismus, von dem Vielvölkerglauben in Rom und hatte den Gott Israels, diesen Monotheismus, einen Gott kennengelernt und ihm angefangen zu vertrauen. Aber ein Gottesfürchtiger, der hatte noch nicht ganz den Wechsel zum jüdischen Volk vollzogen, denn dafür hätte man Proselyt werden müssen, dann hätte man sich taufen müssen und sich beschneiden lassen müssen. Das hat er nicht gemacht. Das war ihm als römischer Soldat wahrscheinlich auch verboten, das durfte er wahrscheinlich auch gar nicht. Aber der Cornelius verehrt Gott so gut er kann. Interessanterweise durften die Gottesfürchtigen sogar in der Synagoge sitzen, aber nur hinten. Eine kleine Anmerkung am Rande, schon damals waren die Plätze hinten nicht die besten Plätze, sondern die vorne. Wenn ihr nächstes Mal kommt, ne, ihr könnt es auch andersrum machen, Aber der durfte wenigstens hinten sitzen auf den Rängen, wo sonst die, ja, die nicht so feinen Leute sitzen durften. Der Cornelius, von dem erfahren wir, dieser jüdische Glaube, der war ihm wichtig, den hat er auch gelebt, er hat Almosen gegeben, er hat regelmäßig zum Gott Israels gebetet, das war ein Teil seines Lebens. Und an diesem Tag geschieht etwas Ungewöhnliches. Nachdem er so lange gebetet hat, sieht er plötzlich einen Engel, der erscheint. Und der Engel sagt ihm, Gott hat deine Gebete erhört und deine Gaben für die Armen gesehen. Ist doch gut, dass Gott unsere Gebete hört. Das sagt er dem Cornelius. Und dann gibt er ihm den Auftrag, mit dem wir hier nochmal lesen, wenn du einmal weiterklickst. Da sagt er, darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe, sie sollen einen gewissen Simon zu dir bitten, der auch Petrus genannt wird. Wieso Petrus zu ihm kommen soll, erfahren wir an einer anderen Stelle, denn Petrus muss die Geschichte später nochmal erzählen. Und da sagt nämlich in Apostelgeschichte 11, Vers 14, was der Cornelius noch gehört hat. Also der Petrus wird dir eine Botschaft bringen, durch die du gerettet wirst, zusammen mit deiner ganzen Hausgemeinschaft. Also das finde ich spannend. Vielleicht muss man das auch nochmal betonen oder lesen. Wir haben gehört von der Frömmigkeit des Cornelius. Trotz seiner Frömmigkeit, trotz seiner Gebete, trotz seiner Almosen, sagt Gott, ist er noch nicht gerettet. Was Menschen rettet, ist der Glaube an Christus. Dann ist es kein anderer Name in der Welt, durch den wir gerettet werden sollen, als der Name Jesus Christus. Und er kennt Christus nicht. Und deshalb, trotz all dieser religiösen Anstrengungen, fehlt ihm noch was. Vielleicht ist das auch für uns wichtig. Ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, warum du da bist. Frömmigkeit ist gut, aber Frömmigkeit allein rettet einen Menschen noch nicht. Vielleicht tust du gute Werke, dann ist das ganz toll und auch kann man nichts daran rütteln, aber auch gute Werke retten Menschen nicht, so gut sie auch sind. Selbst religiöse Suche, dass Menschen sich auf die Suche machen, rettet Menschen noch nicht. Was uns rettet, ist der Glaube an Christus. Darum muss der Cornelius den Petrus zu sich kommen lassen, damit der ihm dann von Jesus erzählen kann. Aber was wir aus diesem Text lernen, Gott hat die Sehnsucht dieses Menschen gesehen. Ja, der sieht, der betet, der müht sich ab, der ist bestrebt, mit Gott ins Reine zu kommen. All das sieht Gott. Und er kommt ihm entgegen, um ihn zu sich zu holen, um ihm den Weg zu öffnen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Der Engel verkündigt ihm das Evangelium nicht. Der ist ja schon da. Warum muss extra Petrus kommen? Der Engel hätte ihm ja sagen können, dir fehlt noch was, komm zum Glauben an Jesus, alles gut. Das macht er nicht. Es gibt mindestens zwei Gründe. Der erste ist nicht der Hauptgrund, aber den nenne ich zuerst. Der erste Grund ist, das Evangelium zu verkünden, ist nicht die erste Aufgabe von Engeln. Sie tun das mal ab und an, aber Engel sind eigentlich dienstbare Geister, die bereiten Dinge vor, die führen, die leiten Menschen zusammen. Aber die Verkündigung des Evangeliums ist Menschen übertragen, uns. Wir haben den Auftrag, anderen das Evangelium weiterzusagen. Aber das ist nicht der überzeugende Grund. Der zweite Grund ist der entscheidende Grund. Der Petrus muss kommen, weil das ein entscheidender Punkt in der Kirchengeschichte ist. Das muss ich jetzt erklären. Es gibt eine große Tragödie in Israel, nämlich Israel hat die Erwählung als Gottes Volk in eine falsche Richtung weitergeführt. Aus dieser Erwählung Gottes als Volk haben sie eine exklusive Gunst gemacht. Sie haben gesagt, der Herr der Welt ist der Herr Israels. Versteht man das? Sie haben Gott eingeschränkt auf Israel. Und das haben sie alle anderen Menschen auch spüren lassen. Über Heiden haben sie gesagt, das sind Hunde. So hat man die tituliert. Sie haben Heiden verachtet. Die haben Heiden auf Abstand gehalten. Selbst Leute wie Cornelius, der ein hohes Ansehen hatte, wäre privat von dem Juden nie eingeladen worden, weil er ja doch noch nicht ganz Jude geworden ist. Unter den Juden gab es ein tief verwurzeltes Vorurteil. Das musste erst überwunden werden, damit später in einer Gemeinde Christen und Heiden, überhaupt Judenchristen und Heidenchristen zusammensitzen können. Sonst hätte das Ärger gegeben. Der konnte nicht einfach zum Glauben kommen, dann es gibt auch später noch Ärger, wir lernen das Lesen Apostelgeschichte 11, dass Christen gar nicht überzeugt sind, dass die Heiden überhaupt Christen werden durften. Und deshalb muss Petrus kommen. Es gibt so diese ominöse Stelle im Matthäusevangelium, dass Gott Petrus die Schlüssel des Himmelreiches übergeben hat. Unsere katholischen Geschwister leiten davon den Papsttitel ab, wir machen das nicht. Aber trotzdem hat das eine Bedeutung. Petrus, der die Schlüssel des Himmelsreichs hat, der muss kommen, schon als die ersten Samaritaner zum Glauben kommen, um zu bestätigen, dass die wirklich zum Glauben gekommen sind. Und er muss auch bestätigen, das klingt paradox, dass Heiden Christen werden dürfen. Er muss ihnen sozusagen das Himmelreich aufschließen, damit andere das akzeptieren können. So schräg war dieses Denken. Ich möchte jetzt den Bogen zu uns schlagen. Wir unterscheiden jetzt heute nicht mehr zwischen Heidenchristen und Judenchristen. Das ist auch gut so. Das haben wir hoffentlich überwunden oder sind drüber über diesen Schatten gesprungen. Aber es gibt manchmal auch Cornelius-Menschen in unserem Umfeld. Menschen, an denen Gott schon wirkt, die er schon vorbereitet hat, die sich vielleicht noch gar nicht als Christen bezeichnen, aber die vielleicht beten, regelmäßig beten, aber gar nicht so richtig wissen, zu wem sie eigentlich beten. Oder es gibt Menschen, die regelmäßig Gutes tun, sehr großzügig sind, weil sie wissen, das kann nicht alles sein. Und sie wissen, da muss es noch mehr geben und sie wollen dem gerecht werden. Und es gibt Menschen, unwahrscheinlich viele Menschen, schaut mal die Buchabteilung über Spiritualität in der Buchhandlung an, wie groß die sind. Es gibt viele Menschen in unserem Land, die spirituell auf der Suche sind, die sich in Esoterik und was auch immer flüchten, weil sie etwas suchen, das sie befriedigt, was ihnen den Sinn des Lebens zeigt. Wir sind dann oft sehr kritisch, wir sagen so ähnlich wie die Juden über die Heiden, was sind die für komische Leute, wir sehen nur den Atheisten, wir sehen vielleicht nur die Muslimin, wir sehen vielleicht kulturell katholische Menschen, die das nur leben, weil sie eben so geboren sind. Gott ist Gott sei Dank anders als du und ich. Gott sieht in die Herzen der Menschen, er sieht, was Menschen suchen. Er sieht die einsamen Gebete, er sieht die Sehnsucht der Menschen. Wir könnten gerne, oder wenn du ein Gebet beten willst, kannst du vielleicht beten, Herr, zeig mir doch die Menschen in meinem Umfeld, an denen du schon arbeitest, an denen du schon irgendwie was vorbereitet hast, dass ich sie erkenne, dass ich nicht an ihnen vorübergehe. So vielleicht der Mann, der regelmäßig mit dem Zug zur Arbeit fährt und dieses Gebet betet, Herr, gebrauche mich, dass ich Menschen ein Zeugnis sein kann. Und mit der Zeit, über die Zeit entwickelt sich, dass immer der gleiche Mann neben ihm Platz nimmt. Und sie unterhalten sich gut, sie freuen sich an. Nach ein paar Monaten erzählt dieser Mann, dass er furchtbar krank, nicht er selber, in seiner Familie jemand furchtbar krank ist. Und der Christ sagt dann, darf ich für dich beten? Und dann sagt der Mann, ja, gerne, weil er ihn kennengelernt hat. Er fängt an, für ihn zu beten. Und nachher sagt dieser andere Mann, ich hatte das Gefühl, dass ich nicht zufällig neben ihnen sitze, dass Gott sie zusammengeführt hat. Das können wir aus dem Text lernen, dass manchmal Menschen offener sind, als wir das von ihnen denken. Vielleicht bist du aber heute hier und bist selber ein Cornelius, jemand, der sich fromm anstrengt, der religiös ist, der betet, aber der Jesus noch nicht kennengelernt hat. Und dann möchte ich dich einladen, heute wäre so ein Tag, wo man sagen kann, es muss nicht extra Petrus kommen, heute wäre so ein Tag, wo man sagt, Herr, ich möchte, dass du mein Herr wirst, ich möchte mit dir leben, ich möchte gerettet werden, ich möchte nicht verloren bleiben. Und wenn du wissen willst, wie das funktioniert, darfst du gerne nachher mich bitten, aber eigentlich ist es nur ein Gebet, in dem man sein Leben mit Ernst und Absicht Gott übergibt und sagt, ich möchte mit dir unterwegs sein. Aber wisst ihr, was mir dem Cornelius gefällt? Der macht Nägel mit Köpfen. Der hört, dass er da losgehen soll, dann schickt er, also dass er da jemand schicken soll. Und er schickt gleich drei Leute los, die sich nach Joppe auf den Weg machen, um Petrus zu begegnen. Jetzt kommt die zweite Person, jetzt kommt Petrus. Gott sprengt innere Grenzen. Von Petrus wissen wir einiges, einer der Apostel. Er hat Pfingsten erlebt, er hat an Pfingsten gepredigt, hat erlebt, wie viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Er hat Wunder erlebt. Henning hat letzte Woche darüber erzählt, wie Petrus in Gottes Vollmacht sozusagen Wunder tun konnte, Außergewöhnliches geschehen ist. Und obwohl Petrus so ein Vorzeigechrist, könnte man sagen, in dem Punkt war, muss Petrus etwas in seinem Leben heilen lassen. Ich finde das sehr tröstlich, dass auch die Glaubenshelden manchmal in ihrem Leben Dinge haben, die sie mit Gott erst in Ordnung bringen müssen. Und Petrus, der hatte sowas. Während also die Boten von Cornelius noch unterwegs sind, ganz interessant, wie Gott das zusammenfügt, geht Petrus aufs Dach, um zu beten. Er hat Hunger, lässt sich was zu essen vorbereiten. Was ich noch sagen muss, wo er untergekommen ist, er wohnt bei Simon dem Gerber. Wisst ihr, Gerber waren die Leute, die nicht in den Städten wohnen durften, die mussten am Rand wohnen, weil das so furchtbar gestunken hat, wenn die Tierhäute präpariert haben. Und für Juden waren eigentlich Gerber unreine Menschen. Simon wohnt bei Simon dem Gerber, also etwas hat er schon verstanden. Mit unreinen Heiden konnte er schon umgehen, mit unreinen Juden konnte er schon umgehen. Bei Heiden hat es noch ein bisschen mehr gebraucht, das kommt eben jetzt. Die Frage ist, wie gelingt es Gott, diese ethnische Intoleranz von Petrus zu verändern? Weil wenn der Heiden gehört hat, war für den auch eigentlich Feierabend. Und da ist eben die Geschichte auf dem Dach, er betet und plötzlich hat er eine Vision. Er sieht vom Tuch vom Himmel herabkommen, gefüllt mit Tieren, allen Arten von Tieren. Und dann hört er diese Stimme. Eine Stimme sprach zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Es ist ein direkter Befehl von Gott. Aber der steht im Widerspruch zu allem, was Petrus bisher geglaubt hat. Man kann sich das kaum vorstellen. Für einen Juden ist das ein Albtraumbuffet. Also so eine Auswahl an Speisen, wo ihm schon schlecht wird, nur durchs Angucken. Da sind nämlich reine Tiere neben unreinen Tieren. Da sind Tiere, die man essen darf, neben Tieren, die man nicht essen darf, die eigentlich verboten sind. Es kann sogar sein, dass Simon an die Worte seiner Mama denken musste. Simon, fass das Schwein nicht an, das ist ekelhaft. Wasch dir sofort die Hände. Und dann hat er vielleicht gefragt, warum, Mama? Weil wir besser sind als andere. Gott hat verboten, so ein Zeug anzufassen. All das spielt sich in seinem Kopf ab. Und dann wundert nicht, an mich wundert es nicht, dass Petrus dann sagt, auf keinen Fall, Herr, werde ich davon essen. Und das ist ein interessantes Wort, auf keinen Fall, Herr, in einem Satz ein Widerspruch. Er sagt, du bist der Herr, du darfst entscheiden, und auf der anderen Seite auf keinen Fall. Das passt eigentlich nicht zusammen. Wenn Gott der Herr ist und sagt, isst, müsste eigentlich essen. Und man sieht, wie zerrissen der in sich drin ist, wie ihm das wehtut, wenn Gott ihm sowas sagt. Der kann nicht essen. Alles in ihm rebelliert gegen das, was Gott ihm da sagt. Und darum lesen wir in Apostelgeschichte 10, Vers 15, da forderte ihn die Stimme ein zweites Mal auf und sagte, was Gott rein gemacht hat, das sollst du nicht unrein nennen. Das ist eigentlich der Kernvers der ganzen Geschichte. Da heißt es nämlich gar nicht, was Gott geschaffen hat, sollst du nicht essen, sondern was Gott für rein erklärt hat, das sollst du nicht unrein nennen. Die Betonung liegt auf Gottes Handlung in diesem Vers. Gott hat gereinigt, er hat vorbereitet und Petrus soll dem nicht widersprechen. Und sogar Gott muss Petrus noch ein drittes Mal auffordern, davon zu essen. Das erinnert an Petrus, an seine dreimalige Verleugnung. Dreimal bekommt er die Chance zur Umkehr in seinem Denken. Da sieht man, wie verbohrt manchmal wir sind, wie tief der Flock bei dem Elefanten eingeschlagen ist, die Schnur uns hält, auch wenn es manchmal ein ganz falsches Denken ist. Natürlich, das muss man dazu sagen, es geht in der Vision gar nicht um Essen, es geht nicht um reine oder unreine Tiere. Das wird Petrus nächste Woche erklären, aber es steht symbolisch für Menschen. Menschen, die Juden als unrein bezeichnen würden, sind in diesem Tuch und auch Menschen, die rein sind in diesem Tuch. Menschen, mit denen sie nicht aßen, mit denen nicht verkehrt, mit denen sie nicht befreundet waren, die sind da drin. Und Gott sagt ihm, Petrus, ich habe diese Menschen gereinigt, du darfst sie jetzt nicht mehr unrein nennen. Damit sagt er ihm, du musst zu den Heiden gehen, ich befehle es dir geradezu. William Barclay, ein Kommentator, hat dazu geschrieben, Petrus musste lernen, dass Gott nicht in den engen Grenzen jüdischer Vorschriften eingesperrt werden konnte. Gott ist größer als alle unsere Systeme. Ich habe schon gesagt, bei uns gibt es die Trennung zwischen Heiden und Judenchristen nicht mehr. Welche Menschen würden bei uns ins Tuch fallen, wo wir manchmal so sagen würden, mit denen kann ich nicht zusammen sein? Die gibt es heute auch noch. Manchmal sind das Menschen aus bestimmten Kulturen, dass manche von uns sich schwer tun mit Menschen, die eben aus anderen Kulturen kommen. Manchmal sind es Menschen mit bestimmten Überzeugungen. Ich habe vor kurzem gelesen, viele Gemeinden in den USA spalten sich über politische Fragen, nicht über den Glauben, sondern über die Frage des Präsidenten. Und das sind politische Fragen und zweitrangige Fragen sind für manche so wichtig, dass sie das Eigentliche vergessen. Schade. Das können manchmal Menschen mit bestimmten Lebensstilen sein, die so gar nicht zu uns passen, wo uns schwer wird, wo wir uns mit den Menschen furchtbar schwer tun. Es können manchmal Menschen aus bestimmten sozialen Schichten sein. Manchmal können die Menschen vielleicht zu reich oder zu arm sein, wir können mit denen nicht umgehen. Ich habe es ja schon mal erzählt, damals in Bochum, ein christliches Konzert, ein Penner kam rein, hat alle angesprochen, kaste meine Mark, und alle waren genervt, weil der hat nicht aufgehört beim Konzert, hat jeden gefragt, sehr ernüchternd war, der hat nachher die Predigt gehalten, das war der Prediger. Aber es ist genau das passiert, er ist jedem auf den Zeiger gegangen und jeder hätte ihm am liebsten los gewesen. Es können manchmal Menschen mit Tattoos sein, mit Piercings, unkonventioneller Kleidung. Mein Sohn und ich, Micha, wir haben uns manchmal witzig gemacht über Leute, die ein Tattoo haben. Also falls ihr welche sein sollten, fühlt euch nicht angesprochen. Aber es war irgendwie so eine Phase, da haben wir uns ein bisschen witzig, lustig gemacht. Ist aber eigentlich, ich glaube, ich habe hoffentlich keine Berührungsprobleme. Es kann manchmal sein, dass es Menschen sind mit der Vergangenheit, die uns erschreckt, dass wir mit denen nicht zusammen sein wollen. Aber was tun wir, wenn Gott die plötzlich hier hinschickt? Oder wenn wir ihnen auf der Arbeit begegnen und merken, die hat Gott vorbereitet, wie gehen wir mit ihnen um? Es wäre schade, wenn es so uns ergehen würde, wie damals Gandhi, der soll wohl erwogen haben, Christ zu werden. Auf jeden Fall hat ihn Christus sehr fasziniert. Er ist in eine Kirche gegangen, der Platzanweiser hat ihn weggeschickt und er hat gesagt, wenn es im christlichen Glauben auch ein Kastensystem geht, dann kann ich auch da bleiben, wo ich bin. Petrus muss lernen, es gibt Grenzen, die schützt Gott, wie bestimmte moralische Werte, Wahrheitsgrenzen. Da wird Gott nichts verändern, aber es gibt auch Grenzen in deinem Leben, die muss Gott sprengen. Die muss er auch sprengen dürfen, wenn Gott uns das sagt. Der letzte Gedanke, Gott plant Begegnungen. Also Petrus, der ist noch ganz durch den Wind, er sieht diese Tiere, Gott hat ihm noch nicht gesagt, was es bedeutet. Er sitzt da und überlegt noch und plötzlich klingelt's. Unten an der Tür, genau zur gleichen Zeit, kommen jetzt die Boten von dem Cornelius an. Man sieht, wie Gott das so zusammengefügt hat. Der Petrus geht nach unten, oder noch nicht geht nach unten, ab da übernimmt jetzt der Heilige Geist, damit Petrus genau versteht, was er so tun muss. Wir lesen Kapitel 10, Vers 19 und 20. Da sagte der Heilige Geist zu ihm, also zu Petrus, da sind drei Männer, die dich suchen. Steh auf, geh hinunter, mach dich mit ihnen auf den Weg. Du brauchst keine Bedenken zu haben, denn ich habe sie geschickt. Der Petrus weiß es genau Bescheid. Er bekommt die nötige Information, es geklingelt, drei Männer sind unten, geh runter, steh auf, geh mit ihnen, mach dich mit ihnen auf den Weg. In welcher Haltung soll er tun? Ohne Bedenken, du musst keine Angst haben, dir passiert nichts Schlimmes. Und dann sagt er noch, ich habe sie geschickt. Da kommt der Petrus jetzt nicht mehr raus. Also deutlicher kann der Heilige Geist ihm nicht machen, dass er gefordert ist. Petrus soll jetzt nicht mehr fragen, sind das würdige Menschen oder nicht, sondern er soll einfach mitgehen, weil Gott ihm das sagt und weil Gott sie geschickt hat. Und dann berichten ihm diese Leute von der Vision des Cornelius. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Vers, Vers 23a. Da ließ Petrus die Männer herein und nahm sie als Gäste auf. Wir müssen das von dem lesen, was ich vorher gesagt habe. Ein Jude bittet einen Heiden niemals in sein Haus. Auf gar keinen Fall. Selbst Cornelius nicht hätte in das Haus eines Juden kommen dürfen. Schon gar nicht zum Übernachten. Ein frommer Jude beherbergt keine Heiden. Das war so skandalös, wie gesagt, dass Petrus im nächsten Kapitel Ärger kriegt. Richtig Ärger. Normalerweise hätten Jude jetzt gesagt, es freut mich, dich kennenzulernen, aber geh mal da durch die Straße runter, gehst, findest ein Hotel, da kannst du vielleicht unterkommen. Oder da ein Soldat dabei war, hätte er vielleicht gesagt, du bist ja gewohnt zu campen, schlag dein Zelt da hinten auf, ist ein Zeltblatt, ich komme dann morgen und komme mit dir mit. Aber Petrus lädt sie ein, ins Haus zu kommen. Warum? Weil er anfängt zu verstehen, dass er nicht mehr ablehnen darf, was Gott gut heißt. Das ist für ihn noch ein bisschen Geschichte, aber er fängt an, es zu verstehen. Der Beginn seiner Veränderung. Und jetzt ist auch interessant, wenn man weiß, Petrus ist in Joppe. Joppe ist die Stadt, in der Jona damals beschlossen hat, ein Schiff nach Tarsus zu nehmen, um vor Gott wegzulaufen. Und schön ist, Petrus nimmt jetzt kein Schiff und haut ab, sondern im Gegensatz zu Jona geht er mit und erfüllt den Auftrag Gottes. Er macht sich auf den Weg. Also wir sehen, Gott ist der Regisseur dieser Geschichte. Der hat alles vorbereitet. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, treffen die richtigen Leute zusammen, damit die Kirchengeschichte verändert werden kann, dann aus Heiden Christen werden dürfen. Und das macht Gott manchmal. Ein Beispiel, das ich gelesen habe, war von einem Missionar in Südafrika, Barnabas Shaw hieß der. Dem wurde es verboten, in Kapstadt zu evangelisieren. Dann ist er mit seiner Frau und den Kindern mit so einem Planwagen einfach in Südafrika losgefahren, ohne zu wissen, in welche Richtung. Er war 27 Tage unterwegs. An dem Tag haben sie dann abends ihr Zelt aufgebaut, haben gesehen, in der Nachbarschaft sind auch Leute, die zelten. Sie gingen rüber und haben festgestellt, dass das der Völkerstamm der Khoikhoi, das war das, was man früher unsachgemäß die Hottentotten nannte, das sind eigentlich Khoikhoi, ist zu ihnen gegangen und hat befragt, was sie wollten. Und man mag es kaum glauben, dieser Volksstamm war auf dem Weg nach Kapstadt, wo er herkam. Und sie haben gesagt, wir wollten dort einen Missionar finden, der uns im großen Wort unterrichten will. Und schräge Geschichte, sie suchten einen Missionar, ein Missionar suchte Leute, die denen das Evangelium geben kann. Sie haben sich getroffen, 27 Tage früher, als es anders hätte sein können. Sowas kann nur Gott machen. Und glaub mir das, was lernen wir für uns daraus? Für uns heißt das, Gott arbeitet längst an Menschen in Münster, er arbeitet in Menschen vielleicht in deinem Büro, vielleicht an deiner Arbeitsstelle in der Firma, er arbeitet vielleicht an Menschen an deiner Schule, an Menschen an deiner Uni, an Menschen im Seniorenheim, wo immer du bist und hat sie vielleicht schon vorbereitet, dass ihnen jemand begegnet, der ihnen weiterhelfen kann. Du und ich, wir können für andere Menschen Petrus sein, der ihnen dann von Jesus erzählt und sie auf Jesus hinweisen kann. Wir müssen nur darum beten, dass Gott uns die Augen öffnet für diese Menschen. Ich habe schon gesagt, dass wir sie erkennen und dann Mut haben, mit ihnen zu sprechen. Ich komme zum Schluss. Wir haben was Entscheidendes gelernt, hoffe ich. Bevor die Tür aufgeht, arbeitet Gott schon lange an den ganzen Situationen. Mission ist immer Aufgabe zuerst des Heiligen Geistes, nicht von dir oder von mir. Gott ist schon lange am Wirken. Er bereitet suchende Menschen vor, auch heute noch. Er sprengt manchmal die Grenzen seiner Boten, manchmal muss er uns erweitern in dem, was wir denken müssen. Und Gott fügt alles passend zusammen. Jetzt kommt noch so ein Teaser, so ein Motivator, Anreizer für nächste Woche. Nächste Woche geht es weiter. Da wird Martin drüber predigt, was nächste Woche passiert, wird selbst Petrus schockieren und die Kirchengeschichte für immer verändern. Also sei gespannt, nächste Woche, Martin erzählt uns, was passiert. Amen, ich bete. Jetzt habe ich dir was mitgegeben, ne? Herr, wir danken dir, dass du schon lange arbeitest, bevor wir irgendwas merken. Wir sprechen ja manchmal von der vorlaufenden Gnade Gottes. Du bist schon lange unterwegs, wo wir noch gar nichts sehen. Danke, dass du Herzen vorbereitest, dass du Menschen vorbereitest, dass du Suchenden siehst und ihnen auch nachgehst und dass du auch unsere eigenen Herzen vorbereitest. Herr, vergib uns, wo wir manchmal Grenzen gezogen haben, die die Menschen ausschließen, die du noch sprengen musst. Vergib uns, wo wir Menschen in Anführungszeichen als unrein oder außerhalb betrachtet haben, die du bereits gereinigt hast. Herr, öffne uns die Augen für die Cornelius-Menschen, für die, die wirklich suchen, für die Cornelius-Menschen in unserem Leben, Menschen, die nur vielleicht darauf warten, von Jesus zu hören oder jemanden kennenzulernen, der ihnen Antworten geben kann. Herr, mach uns bereit zu gehen, ohne zu zweifeln, so wie Petrus. Mach uns bereit, unsere Komfortzone zu verlassen. Und mach uns bereit, deine Überraschung willkommen zu heißen. Und hilf uns zu vertrauen, dass du schon arbeitest, dass du vorbereitest und dass du Menschen zusammenführst. Amen.